Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wer den Büchnerpreis bekommt, der hat's geschafft, zumindest den Sprung auf die Liste mit den wohl bedeutendsten Namen der deutschsprachigen Literatur. Der Neuzugang in diesem Jahr ist der Südtiroler Lyriker Oswald Egger. Und was sein Werk auszeichnet, darüber sprechen wir gleich. Und wir haben noch eine Dichterin in dieser Stunde, die Österreicherin Christine Lavant und ihre unglaublich glühende Liebe zu dem Maler Werner Berg. Die Briefe dieses Paares hat jetzt der Enkel von Werner Berg herausgegeben, Harald Scheicher, und gleich ist er bei uns zu Gast. Es gibt so ein paar wenige Literaturereignisse im Jahr, da spekulieren wir hier in der Redaktion schon Tage vorher, wer es wohl diesmal bekommt. Das ist beim Literaturnobelpreis natürlich so, auch beim Deutschen Buchpreis und beim Büchnerpreis, der ja auch mit 50.000 Euro dotiert ist und viel Renommee für die Autorinnen bringt. Seit einer halben Stunde wissen wir es, der Südtiroler Lyriker Oswald Egger ist der Büchnerpreisträger 2024, und mein Kollege Helmut Bötting ist zu mir ins Studio geeilt. Das war jetzt doch irgendwie wieder eine Überraschung, oder stand der auf Ihrer inneren Rateliste?
Ja, es ist natürlich schon eine Überraschung und eine sehr originelle Entscheidung. Und wahrscheinlich werden viele sagen, wenn sie den Namen hören, oh, den kenne ich gar nicht. Es ist ein, man kann schon sagen, Insider-Autor. Aber wenn man die Entwicklung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, die ja den Büchnerpreis vergibt, so in den letzten Jahren anschaut, es fällt auf, dass ein großer Schwerpunkt auf Lyrik gelegt wird. Und zwar auf eine bestimmte Form von Lyrik, die seit den 90er Jahren virulent geworden ist, wo es nicht mehr um den klassischen Gegensatz von Ich und Welt ging. Es gibt natürlich auch in der zeitgenössischen Lyrik solche sehr subjektiven, an Romantik anknüpfenden Lyriker, aber Oswald Egger steht für etwas ganz anderes. Er wohnt nicht von ungefähr in der Raketenstation Hombräuch in Nordrhein-Westfalen, wo vorher Thomas Kling gewohnt hat, der einen neuen Ton in die Lyrik gebracht hatte, nämlich es geht um Klang, um Rhythmus, um die Klanglichkeit der Worte, um die Sprache als Material, aus dem man assoziativ schöpfen kann. Und da ist Oswald Egger für die innere Lyrikszene schon ein ganz großer Name.
Bei uns war auch so ein bisschen Ratlosigkeit unter manchen Kollegen. Viele sagten, ja, nie gehört. Wahrscheinlich geht es vielen so. Stellen wir ihn doch mal vor. Wir haben einen O-Ton aus dem Archiv gefunden, wie er in seiner Berliner Rede zur Poesie 2016 das Folgende sagt.
Und es widerspricht den Gedichten nicht zu sein. Und es widerspricht den Gedichten nicht, nicht zu sein. Beides erstreckt sich, das Wissen des Gedichts, sofern es keine Grenzen kennt, auf Unendliches, erstreckt sich in sich das Wissen des Gedichts zwischen Grenzen selbst verschränkt, Wort für Wort vorstolpernd, im Terminus, also überdeterminiert.
Oswald Egger war das. Er hat 2016 in seiner Berliner Rede zur Poesie, haben wir ihn da gehört. Helmut Böttiger, für mich klang das jetzt nicht so nach einer Rede im klassischen Sinn, sondern auch eigentlich schon irgendwie ein bisschen nach Gedicht.
Ja, das ist sehr typisch. Also das Poetologische, das Sprechen über Lyrik ist mit der Lyrik quasi auch identisch. Es wird ständig über das Poetische nachgedacht und es wird reflektiert, was man da genau tut. Und man hat jetzt ja gehört, wie er so die Worte gegeneinander abwägt und das Gedicht auf der einen Seite wieder relativiert, aber dann wieder bestärkt. Nicht von ungefähr gibt es in den letzten Jahren wissenschaftliche Arbeiten über Varianten formaler Wiederholung in der deutschsprachigen Lyrik. Und dafür steht Oswald Egger sehr stark, dass man mit dem Wortmaterial arbeitet. Und typisch sind, für ihn sind Sätze wie, was tue ich eigentlich die ganze Zeit, während ich denke, dass ich spreche? Soll, will und kann ich die Dinge mit den Augen derer sehen, die sie selbst nicht mehr sehen oder noch nicht? Das heißt, es wird etwas ins Sprachgelände wird vorangetastet. Es wird dann diese Suche begleitet, poetologisch begleitet, kommentiert. Es wird das in Frage gestellt, was man da tut, aber gleichzeitig auch wieder bekräftigt. Es ist also poetologische Lyrik, die immer das reflektiert, was sie genau tut. Und der Weltzusammenhang stellt sich durch die Sprache her. Also Oswald Egger ist einer, der wahrscheinlich so mit den größten Wortschatz verfügt, den man sich eigentlich vorstellen kann. Es hat vielleicht was mit seiner Südtiroler Herkunft zu tun, dass er hat die Literaturtage in Lana mitbegründet. Da ist Mehrsprachigkeit ein großes Thema. Da sind aber auch botanische, geologische Formationen ein großes Thema. Die Geografie, wo er für die kleinsten Details die Wörter weiß, die andere nicht wissen und daraus auch poetische Funken schlägt.
Und ist das wahrscheinlich gemeint damit, weil die Juroren meinten ja, sie haben ihn gewählt, weil er irgendwie die Grenzen der Sprache überschreitet und überhaupt die der Lyrik. Und er malt ja auch, habe ich gesehen, in seinem letzten Buch sind eigene Aquarelle oder im vorletzten. Also würden Sie dem zustimmen? Ist das eben so ein Grenzüberschreiter?
Wenn man die Definition ernst nimmt, Grenzüberschreitung, dann bewegt sich das innerhalb der Sprache selbst, die Grenzüberschreitung, und innerhalb der Ästhetik. Er ist natürlich einer, der auch malt. Also sein letztes Buch bei Suhrkamp 2021, er hat in ganz kleinen Verlagen angefangen, er ist nur langsam dann ins Zentrum gerückt, so als einer der großen Insider. Sein Buch bei Suhrkamp 2021 hatte den Titel: Entweder ich habe die Fahrt am Mississippi nur geträumt oder ich träume jetzt. Auch das ist eine typische Egger-Konstruktion. Und er hat es auch mit sehr schönen Aquarellen begleitet, mit Grafiken, mit bilderischen Versuchen. Und das ist dann schon auch die Grenzüberschreitung dessen, was man sagt, indem mehrere Dinge gleichzeitig gesagt werden und mehrere ästhetische Formen gleichzeitig ausprobiert werden. Also dieses Grenzüberschreitende ist vor allem auch eine poetologische, akademische, fast auch linguistische Art und Weise, mit der Sprache umzugehen. Und das ist im Moment in der Lyrik sehr en vogue. Das sieht man an der Praxis der Darmstädter Akademie in den letzten Jahren, dass eine theoretische Beschäftigung mit poetologischen Fragen sehr stark auch die Lyrik selbst prägt.
Also wird der Büchnerpreis immer mehr so was für Experimentalfreunde oder wie muss man das interpretieren?
Ja, also Oswald Egger ist wirklich ein großer Lyriker. Er ist wirklich in der Gegenwart eine einzigartige Erscheinung, aber dennoch ist es natürlich ein absoluter Insider-Tipp und die Lyrikpraxis in der letzten Zeit habe ich manchmal den Eindruck, dass es auch ein Selbstgespräch unter Insidern ist. Aber das ist kein Argument gegen Oswald Egger, sondern nur eine literaturpolitische Feststellung.
Sagt Helmut Böttiger über Oswald Egger, der in diesem Jahr mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet wird. Und die meisten seiner Gedichte sind beim Suhrkamp Verlag erschienen, zuletzt der schon genannte Band Entweder habe ich die Fahrt am Mississippi nur geträumt oder ich träume jetzt.
Straßenkritik.
Mein Name ist Heinrich Schmidt, das Buch ist Der Taugenichts von Eichendorff. In dem Buch geht es um einen jungen Mann, der nicht auf seiner Mühle arbeiten möchte von seinem Vater, weil er lieber träumend in der Welt sitzt. Und dann entschließt er sich halt dazu, als sein Vater ihn in die Welt rausschickt, seine Geige zu nehmen, einfach Geige zu spielen. Und dann durchquert er halt eigentlich ganz Deutschland, ganz Italien und rennt dann im Prinzip einer Liebe nach. Und im Endeffekt durch seine Träumerei und sein einfach nur in der Welt herumlaufen, bekommt er dann schlussendlich doch diese Liebe, von der er dachte, dass er sie nie bekommt. Und ich fand das Buch eigentlich sehr schön, weil es halt einfach diese Freiheit des Menschen aufzeigt und wie man einfach ja, das machen sollte, was einem am besten gefällt und was einem wirklich Freude bringt.
Heinrich Schmidt liest in Wien aus dem Leben eines Taugenichts von Josef von Eichendorff. 1826 hat er diesen Text veröffentlicht und heute gibt es ihn im Reclam Verlag für 3,20 €. Ihr Leben war von bitterer Armut und schwerer Krankheit gezeichnet. Und doch hat sie sich immer wieder auch durch ihre Leselust und Klugheit aus dem Elend herausgeschrieben. Die österreichische Dichterin Christine Lawand. 1915 kam sie als Christine Thonhauser im Lawandtal zur Welt und wählte dann den Namen ihres Heimattals später als Pseudonym. Als Kind war sie schwer an Tuberkulose erkrankt. Später wurde sie wegen Depressionen in der Psychiatrie behandelt und galt danach in ihrem Dorf als Verrückte. Aber die Literaturwelt hat sie entdeckt. Ab 1950 wurde sie mit ihren Gedichten bekannt und galt als große neue Stimme. Hören wir sie mal mit einem Gedicht aus dem Jahr 1956.
Wieder brach er bei den Nachbarn ein und ich hatte Tür und Fenster offen. Meine Augen waren voll gesoffen wie zwei Schwämme vom Verlassensein. Wirr verknäulte sich in meinem Mund, schluchzen, bitten und verbohrtes Drohen, während drüben schon die Hühner flohen samt der Katze und dem alten Hund. Doch er kam sie nicht, nahm sich wieder nur einen, der noch gerne leben wollte, und die Monduhr, die Verrückte, reute meine Stunde rasch aus seiner Spur. Bitter trockne meine Augen ein, bitter rinnt der Schlaftrunk durch die Kehle, bitter bet ich für die arme Seele und zerkaue mein Verlassensein.
Christine Lawand liest ihr Gedicht, Wieder brach er bei dem Nachbarn ein. 1956 hat sie das geschrieben. Es ist eins von rund 1700 Gedichten. Dazu hat sie auch noch Prosa und Briefe geschrieben, etwa an Martin Buber und Hilde Domin und an den geliebten Maler Werner Berg. Und dieser Briefwechsel, der ist jetzt erschienen. Herausgeber, Mitherausgeber muss man sagen, ist der Enkel Werner Bergs, Harald Scheicher. Und mit ihm bin ich jetzt in einem Studio in Klagenfurt verbunden. Hallo, guten Morgen, Herr Scheicher.
Schönen guten Tag.
Guten, schön, dass Sie da sind. Sie sind ja, ich habe es schon gesagt, der Enkel von Werner Berg. Wann hat Sie das denn gepackt, dass Sie sich da so für diese Liebesromanze zwischen Ihrem Großvater und Christine Lawand damit beschäftigt haben?
Ja, man muss sagen, es war für beide ein ganz entscheidender Lebensmoment. Ich habe die Briefe von Werner Berg an Christine Lawand das erste Mal 1984, also vor 40 Jahren, gelesen, als ich einen Band mit Briefausschnitten auch über sein Werk veröffentlicht habe. Habe gesehen, das sind eigentlich reine Liebesbriefe und habe die Briefe von Christine Lawand an Werner Berg nicht gekannt. Und im Vorjahr zu ihrem 50. Todestag war doch eine sehr konzentrierte Aufmerksamkeit. Es war dann auch möglich, aus urheberrechtlichen Gründen die Einsicht in den Briefwechsel, der bis dahin ja gesperrt im Musil-Archiv in Klagenfurt war, freizugeben. Und Klaus Amann hat ein ganz wesentliches Buch über ihre Biografie, Ich bin maßlos in allen, mit Ausschnitten aus Briefen, mit Zeitdokumenten veröffentlicht und ein großer Teil des Buches ist eben der entscheidenden Phase ihres Lebens, vor allem für ihre Dichtung entscheidenden Phase der Beziehung mit Werner Berg gewidmet. Und das war dann der Anlass, tiefer einzudringen, zu sagen, ja, wir müssten diese Briefe einmal lesen, man muss sie auch als Brief und Gegenbrief ordnen, es war einiges in der Datierung zuvor falsch eingeordnet, dies alles auf die Reihe zu bekommen, weil es ein unheimliches Dokument dieser Beziehung ist, wie es sonst selten einmal existiert, weil die beiden einfach sich nur schreiben konnten, sie haben nie zusammen wirklich länger gelebt, also es sind aus den Jahren wirklich ununterbrochen Briefe vorhanden und aus den 5 Jahren sind es fast 800 Briefe, die erhalten sind, ca. 500 von Christine Lawand und 300 von Werner Berg. Und es ist ganz erstaunlich, dass sich dieser Korpus so komplett erhalten hat können, wofür, muss man sagen, auch die beiden wirklich in ihren Verfügungen gesorgt haben.
Und man muss vielleicht noch erklären, die konnten nie zusammenkommen, so richtig, weil Werner Berg war verheiratet, seine Frau Mauki wusste auch davon, auch Christine Lawand war verheiratet und in der damaligen Zeit war das natürlich eigentlich so eine verbotene Liebesbeziehung, die die da gepflegt haben. Und wenn man da reinschaut in diese Briefe, hat das ja auch was Romanhaftes, nicht?
Es ist ein Briefroman eigentlich, wie es sich ergibt. Und es ist vor allem auch der Schlüssel zum Verständnis des großen lyrischen Werkes von Christine Lavant. Die beiden haben sich ja aus sehr entgegengesetzten Richtungen kommend begegnet und waren von Anfang an fasziniert voneinander. Und man muss sagen, sie haben ein Leben abseits der Konventionen gelebt und haben sich auch in ihrem ersten Jahr erfüllten Liebesglücks über alle diese Konventionen im Einverständnis mit der Umgebung Werner Bergs, mit seiner Frau, hinweggesetzt. Nur war es für seine Frau auf der anderen Seite wieder auch als Frau nicht tragbar. Und das ganz Erstaunliche ist eigentlich in dieser Beziehung, Christine Lavant war mit dem 36 Jahre älteren Maler Habernick verheiratet, der sie wie eine Dienstmagd eigentlich behandelt hat, so als würde man heute seine Pflegehelferin heiraten, während Werner Berg ein Leben abseits der bürgerlichen Gesellschaft auf einem einsamen Bauernhof gegründet hat. Er und seine Frau waren promovierte Staatswissenschaftler, Volkswissenschaftler und haben eben auf unter einfachsten Bedingungen mit ihren 5 Kindern ein archaisches Leben in ursprünglichen Bedingungen gesucht. Und da war er natürlich sofort begeistert, dass Christine Lavant, die ja nur 6 Jahre Schule hatte, aber sich unheimlich viel angelesen hat, dass er diese aus dem ursprünglichen schöpfende große Sprachkünstlerin, also er war auch von ihrer Kunst begeistert und sie hat seinem Frauenbild vollkommen entsprochen.
Er hat sie ja dann auch ganz oft gemalt, ne? Es gibt ja sehr viele Bilder von ihr.
Ein Hauptteil seines Werkes sind diese Porträts, in denen er sie als Dichterin expressiv übersteigert eigentlich dargestellt hat, gell? Und das ganz Erstaunliche ist eben auch, wie offen und welch moderne Position die Christine Lavant in diesen Briefen, in ihren Forderungen auch an das erotische Glück ist, wie sie da nicht sich zurückhält. Und das Wichtige ist doch, dass obwohl Habernick, der Ehemann dieser Greis, das vehement bekämpft hat, sie musste die Briefe vor ihm verstecken und so, er wollte auch anzeigen wegen Ehebruch, dass sich so viel erhalten hat. Und auf der anderen Seite war das nicht so irgendetwas heimlich hinten herum, sondern in der Familie Werner Bergs ist das ganz offen, diese Beziehung da gewesen.
Also, und es war ja auch so, dass sie hat ja auch viel in ihren Gedichten an ihn oder über ihn geschrieben. Und das fand ich auch ganz interessant, dass jetzt durch diese Briefe auch nochmal klar wird, dass viele ihrer Gedichte eigentlich Liebesgedichte waren. Da, wenn sie von Gott schreibt, dass sie eigentlich Werner Berg damit meint. Wollte man das nicht sehen?
Das wollte man nicht sehen, vor allem, dass er das unentwegt angesprochene Du in ihrem lyrischen Hauptwerk ist. Es sind ja alle Gedichte des Hauptwerks in den Jahren der Beziehung zu Werner Berg entstanden und sie sind auch direkt an den Werner Berg von Christine Lavant geschickt worden mit den Briefen. Und es ist eine Fortsetzung der Briefe. In den Gedichten konnte sie dann, als die nach einem medizinisch indizierten Schwangerschaftsabbruch die Beziehung sehr abgekühlt ist seitens Werner Berg, aber eben weil er einfach gesehen hat, es ist nicht lebbar, so sehr sie in Liebe sich weiterhin zugetan waren, dass diese Forderungen, diese Anklage, die sie da äußert, diese unheimlichen Sprachmetaphern, die sie findet, die sind eine Steigerung zu den Briefen und auf der anderen Seite sind die Gedichte nur lesbar als Liebesgedichte, als moderne Liebesgedichte, wenn man den Hintergrund der Briefe kennt. Man hat das früher als Ketzergebete abgetan und so. Man hat sie in ein katholisches Eck gedrängt und das war eigentlich auch politisch so opportun. Sie hat da auch den großen österreichischen Staatspreis und alle möglichen Auszeichnungen bekommen. Aber die uns heute ergreifende Dimension der Gedichte in ihrer existenziellen Beziehung zu dem geliebten Du, als Ansprache des geliebten Du, das hat man nicht erkannt. Und das ist es, was eigentlich eine Wiederaufnahme, Neuentdeckung kann man nicht sagen, sie war ja immer bekannt, aber eine doch erstaunliche Neubewertung vor allem ihres lyrischen Werkes nach sich zieht, wenn man diesen Hintergrund aus den Briefen kennt, die ja für sich, so wie Sie sagen, auch als Briefroman durchaus lesbar sind.
Sie stand ja auch mit ganz wichtigen Leuten ihrer Zeit im Kontakt. Thomas Bernhard war total begeistert von ihr und schrieb, ihre Gedichte wären Höhepunkte der deutschen Lyrik. Hilde Domin habe ich schon genannt. Stand denn auch, sie hat sich ja so ein bisschen auch immer stilisiert mit diesem Kopftuch, und wenn man so Bilder von ihr sieht, sieht sie wie so ein verhärmtes Mütterchen eigentlich aus. Stand das auch dieser offeneren Wahrnehmung der Bedeutung ihrer Texte auch so ein bisschen im Weg?
Naja, man kann das schon sagen. Vor allem das große Problem aus dieser Zeit, aus den einfachen Verhältnissen, ist, dass es von ihr als junger Frau, auch als Frau in der Zeit der Liebe zu Werner Berg, kaum Fotos gibt. Die Fotos sind alle 10, 15 Jahre älter, und sie ist ja dann nach Ende der Liebesbeziehung sehr rasch vorzeitig gealtert, war mit 50 Jahren das erste Mal im Pflegeheim, ist mit 55 gestorben im Pflegeheim. Also, und man kennt sie dann eigentlich von der Zeit, wo sie nicht mehr gedichtet hat. Und das ist das große Problem. Das ist ja bei vielen Künstlern im 20. Jahrhundert, in jungen Jahren hat es kaum Fotografien gegeben, man hat nicht so oft fotografiert, und später, wenn sie dann bekannt waren und wesentlich älter, gibt es einen Haufen Fotografien, die ihr Bild heute vermitteln, das aber nicht das Bild des Menschen ist, der diese Gedichte geschrieben hat.
Herr Scheicher, Sie sind ja auch selbst Arzt und Maler selbst. Sind Sie auch inspiriert von Ihrem Großvater und Christine Lavant? Hat Ihnen das was gegeben für Ihre eigene Maltätigkeit?
Na, von meinem Großvater immer. Ich verwalte sein künstlerisches Werk seit seinem Tod 1981. Er hat mich dazu testamentarisch bestimmt und habe in dieser Funktion viele Bücher herausgegeben und Ausstellungen veranstaltet. In meinen Malen war er immer der Ausgangspunkt für mich. Christine Lavant hat mich seit der Gymnasialzeit beschäftigt, vor allem ihre Gedichte. Also ich finde hauptsächlich einen Zugang zu den Gedichten des Hauptwerks. Und es ist trotzdem für mich diese Erfahrung, wie direkt, wir haben heute eine Ausstellung im Werner Berg Museum in Bleiburg, wo wir Bilder und Gedichte gegenüberstellen, und wie direkt einzelne Bilder, einzelne Lebenssituationen in den Gedichten angesprochen werden, die auch in den Bildern von Werner Berg vorkommen. Und es war für beide, also Werner Berg und Christine Lavant, eine unheimlich künstlerisch befruchtende Begegnung. Später ist sie dann verstummt, weil sie hat immer gesagt, sie braucht ein Du, das sie mit ihren Gedichten ansprechen kann. Sie hat die Gedichte mit den Briefen an Werner Berg geschickt, und wie dann nach einem schweren Selbstmordversuch Werner Bergs 1955 seine Frau gesagt hat, so, jetzt muss Schluss sein, hat ihr dieses anzusprechende Du gefehlt, und sie ist eigentlich als Dichterin verstummt. Es gibt dann noch wenige Dutzend Gedichte aus den Jahren 1975 bis zu ihrem Tod 1973.
Und jetzt kann man sie wieder entdecken. Harald Scheicher, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Ja, Ihnen auch vielen Dank und einen schönen Tag.
Auf Wiederhören. Auch. Und der Briefwechsel von Christine Lavant und Werner Berg ist unter dem Titel Überfallenden Sternen beim Waldstein Verlag erschienen, herausgegeben von Harald Scheicher und Brigitte Strasser. Mit einem Nachwort auch von Harald Scheicher. Und das Buch hat 1088 Seiten und kostet 46 Euro.
Neue Krimis.
Jetzt geht's um einen echten Page-Turner, das kann ich aus eigener Leseerfahrung sagen. Chris Whittakers In den Farben des Dunkels, das sind 600 Seiten, die man nicht mehr weglegen kann. Gut, dass es dieser dritte Roman des britischen Autors auf unsere Krimi-Bestenliste geschafft hat, denn es zeigt, was inzwischen alles in diesem Genre möglich ist. Und auch unser Krimi-Experte Thomas Wörtje hat In den Farben des Dunkels gelesen und dabei entdeckt, was für ein komplexes Buch das ist.
Neue Krimis.
13 Jahre ist der kleine Patch, ein etwas sonderlicher junger Schüler, und der rettet seine Schulfreundin Misty vor der Attacke eines ziemlich üblen Serial Killers. Das ist nicht gut, dass er das getan hat, also gut für Misty, aber nicht gut für ihn, denn er wird niedergeschlagen, wird verschleppt, findet sich in einem total abgedunkelten Raum, wo er monatelang vor sich hin vegetiert. was ihm zum Überleben hilft, bevor er von seiner Freundin gerettet wird, was ihm hilft dabei, ist ein Wesen namens Grace. Die hat er nie gesehen, er weiß nicht, wie sie wirklich heißt, er weiß nicht, wie sie aussieht, es ist ja dunkel. Er hat nur eine Stimme im Kopf. Und diese Stimme hilft ihm beim Überleben und deswegen wird er dann alles daran geben, diese Grace zu finden. Und wenn es 30 Jahre dauert. Die Handlung ist nämlich unfasslich verzwickt. Es tauchen hunderte von Figuren auf, Themenfiguren. Und er montiert sozusagen die Topoi von Kriminalliteratur. Also wir kennen das, Kleinstadt Amerika, Kleinstadt Sheriff, obsessiver Killer, Psychopath, hartnäckige Polizistin, sympathischer Outsider, Patch in diesem Fall. Das kombiniert er alles, aber er kombiniert das relativ frisch und neu. Denn die Ausgangslage, ein Junge wird entführt und verschwindet, das ist nur die Exposition. Und dann wird es erst richtig breit. Traumat hat unfasslich viele Subtexte. Also wir kriegen 30 Jahre lang sozusagen eine Sittengeschichte, eine Mentalitätsgeschichte, eine Sozialgeschichte des weißen Amerikas. Und das Ganze hat einen erstaunlichen Kern, den man erst von hinten sieht. Also nach Ende der Lektüre merkt man erst, wie geschickt das auf das Thema Obsession an verschwundenen jungen Frauen und Mädchen rausläuft. Und das ist es aber auch nicht. Da liegt noch eine Schicht drunter. Und da geht es um was ganz brandaktuelles. Da geht es nämlich um Abtreibung und um Frauenrechte einfach. Und das ist ja ein Thema, das in der USA höchst aktuell ist und höchst umstritten ist. Und auch so eine Art Kippschalter schon im demokratischen Prozess. Also insofern ist das wirklich ein sehr interessanter Roman, ein sehr vielschichtiger Roman. Manchmal könnte man meinen, er ist ein bisschen überambitioniert. Aber das umschifft der Whittaker wirklich grandios, auch mit klugen Dialogen, mit witzigen Dialogen und mit einer gewissen Wucht des Erzählens.
Chris Whittakers In den Farben des Dunkels hat Conny Lösch aus dem amerikanischen Übersetzer erschienen. Ist der Roman beim Pieper Verlag und hat 589 Seiten für 24 € und ist im Juli neu auf Platz 9 unserer Krimi-Bestenliste, vorgestellt von Thomas Wörthier. Und die ganze Liste, die finden Sie auch auf unserer Website.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Hollywood in den 30er Jahren, das ist eine legendäre Ära, bei der man sofort an Technicolor vom Winde verweht und an blondierte Stars und viel Alkohol denkt. Ob das auch alles vorkommt im neuen Roman des amerikanischen Schriftstellers Amor Towles, das weiß Manuela Reichert. Sie hat sein Eve schon gelesen. Eve, ich nehme an, das ist die Hauptfigur in diesem Roman. Was ist das für eine Frau?
Also vom Winde verweht kommt übrigens wirklich vor, darum geht's ganz explizit. Aber diese Frau ist, und sie wird eingeführt, ja wirklich wie in so einem Hollywood-Film, in der Eisenbahn, ist eine schöne Frau, jedenfalls wenn man von einer Seite guckt, weil auf der anderen Wangenseite hat sie eine große Narbe, die diese Schönheit bricht. Und da könnte man jetzt schon sagen, was für eine interessante Figur, eine Frau mit zwei Gesichtern sozusagen. Es beginnt in der Eisenbahn, da sitzt ein älterer Mann, aus dessen Perspektive wird das auch erzählt. Es stellt sich dann später heraus, der war mal in Los Angeles ein wichtiger Kommissar, der die Morde und die Verbrechen aufgeklärt hat. Und diese Frau ist diejenige, um die es dann geht. Also sie ist so eine Person, von der man nicht so genau weiß, was eigentlich dahinter ist und warum sie, weil eigentlich will sie nur bis Chicago fahren. Das ist so eine Reise von Ost nach West, die man da mit der Eisenbahn macht. Und eigentlich hat sie nur eine Fahrkarte bis Chicago. Und dann entschließt sie sich aber, nee, ich fahre jetzt doch weiter bis Los Angeles. Und der Mann, der ihr gegenüber sitzt, dieser ältere Herr, wundert sich und sagt dann so wunderbar, naja, vielleicht wollte sie einfach nur noch einen Kaffee trinken. So.
Also ist sie, und dann kommt sie in Los Angeles an. Was passiert dann?
Ja, und dann muss man vielleicht noch sagen, sie erinnert wirklich so, wie Sie das gerade gesagt haben, an so Hollywood-Ikonen wie Lorraine Bacall. Könnte ich mir sofort vorstellen, wenn ich mir das Ganze...
Selbst wie ein Hollywood-Film, der
Genau. Man kann sich diese Geschichte sowieso wunderbar als klassischen Hollywood-Film vorstellen, was natürlich darauf verweist, dass der Autor, ist ja ein Bestseller-Autor, der das wirklich gut kann, dieses Genre beherrscht und eben auch diese Zeit sich sehr gut angeeignet hat. Dann passiert das, dass sie am Anfang nicht so viel Geld hat, muss irgendwie Schmuck versetzen, um in einem guten Hotel zu wohnen, lernt dann einen abgehalfterten Schauspieler kennen und lernt dann aber vor allen Dingen wirklich eine ganz besondere Frau kennen, nämlich die, die gerade, Olivia de Havilland, die gerade dabei ist, die Melanie in Vom Winde verweht zu spielen. Und mit der freundet sie sich an und man geht irgendwie in Bars, es wird tatsächlich viel getrunken. Und da passiert dann etwas, wo sie sie sozusagen davor rettet, kompromittiert zu werden. Die Polizei kommt und sie rennt mit ihr raus aus diesem etwas zwielichtigen Schuppen. Dann gibt's ein Foto, was ein Fotograf macht und der gibt's Erpressung plötzlich, was eine große Rolle spielt. Und dann entwickelt sich das Ganze wirklich zu so einem, ja, schon Hardboiled-Krimi, muss man sagen. Also ehe man sich's versieht, die Geschichte wird aus verschiedenen Perspektiven, also dieses alten ehemaligen Kommissars, der auch eine Geschichte hat, die ganz schön ist, weil eigentlich soll er gerade sein Haus aufgeben und zu seinem Sohn ziehen, aber wer will das schon? Das will er eigentlich natürlich gar nicht, weil er hat eine Schwiegertochter, die es auch nicht will. Und dann gibt es eben den Fotografen, der glaubt, jetzt ist er endlich da angekommen, wo er hin will, nämlich mit Erpressung kriegt er Geld. Und dann gibt es einen anderen etwas traurigen Fotografen und dann gibt's Fotos, die gemacht werden, ohne dass diese aufstrebenden Schauspielerinnen das wissen, nämlich in einer Umkleidekabine und dann gibt's plötzlich Nacktfotos und so entwickelt sich die Geschichte immer weiter.
Aber wir verraten natürlich nicht, wie es ausgeht, aber das klingt ja schon nach so einer, ja fast schon eben klassischen Hollywood-Überraschungsgeschichte, so Provinzmädchen kommt da hin und ist eigentlich gewitzter als die dort. Erzählt er das denn mit ihr?
Provinzmädchen ist sie eigentlich wirklich nicht, sondern sie ist eine Frau, die gerade offensichtlich einen reichen Mann verlassen hat, mit dem sie eine Ehe in New York geführt hat. Viel mehr weiß man über sie aber auch gar nicht, muss man aber auch nicht, weil sie macht wirklich Karriere und sie wird dann am Ende, das kann man schon sagen, sozusagen die Beauftragte für spezielle Fälle bei Schauspielerinnen oder Schauspielern, denen droht, irgendwie kompromittiert zu werden. Und da ist sie diejenige, die dann irgendwie dafür sorgt, dass das nicht in die Presse kommt. Und zwar bei richtig großen Studios und verdient, wird dann auch viel Geld verdienen. Es wird, wie gesagt, aus den verschiedenen Perspektiven erzählt. Es geht dann auch um Mord und es geht...
Aber wie erzählt er das denn? Ist er da so eins zu eins dabei oder hat es auch so einen leichten Hauch von Ironie noch, das Ganze?
Ich finde, er hat die Ironie nicht. Aber was er hat, ist dadurch, dass er das aus den verschiedenen Perspektiven erzählt, setzt sich das zusammen wie so ein Puzzle. Also man ist quasi dann am Ende trotzdem unglaublich überrascht, welche Wendung das plötzlich nimmt. Ja, da spielt dann dieser alte Kommissar, dieser alte Inspektor eine große Rolle und hat nochmal einen richtig großen Auftritt und ist in der Lage, sozusagen den Verbrecher zu überführen, den es dann auch gibt. Also er beschreibt es dadurch, dass er diese verschiedenen Figuren ins Zentrum setzt, auch so, dass man eine gute Vorstellung davon bekommt, von der Zeit damals, von ja, Schauspielern, die nichts mehr gelten, von aufstrebenden Stars. Olivia de Havilland spielt insofern eine Rolle, als sie hofft, nun endlich mit Vom Winde verweht auch andere Rollen zu kriegen. Und dann stellt sich aber doch raus, nee, das wird ihr nicht gelingen. Sie wird weiter, wie damals ist sie ja berühmt gewesen mit so Robin Hood-Filmen, wo sie immer so das liebe Mädchen war. Die wird sie noch eine Weile spielen müssen. Also es ist spannend. Es ist unglaublich viel Zeitkolorit drin. Und man versteht dieses Hollywood-System gut. Richtiger Sommerroman,
ich wollte gerade sagen, klingt so, als sollte man sich das in den Ferienkoffer packen. Manuela Reichert war das über den neuen Roman von Amor Towles Eve. Aus dem englischen Übersetzer das Buch Susanne Höbel, erschien beim Hansa Verlag für 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Nadja Budde. Ich bin Autorin und Illustratorin diverser Kinderbücher. Und mein neuestes Buch ist ein Bilderbuch mit dem Namen Die Band, die keiner kennt. Ein Buch, das mich seit meinen Mitzwanzigern begleitet und auf das die Bezeichnung Buch meines Lebens wahrscheinlich ganz gut passen würde, ist Der Meister und Margarita von Michail Bulgakov. Es ist nicht nur das Buch, was ich am häufigsten gelesen habe. Ich habe neulich eine Hörbuchfassung von diesem Buch gehört und habe gemerkt, dass ich mittlerweile ganze Passagen auswendig kann. Geschrieben hat Bulgakov das Buch in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da gehörte er schon zu den von Stalin verbotenen Schriftstellern. Die Handlung beginnt in Moskau in einem Park. Da treffen sich zwei Literaten und es gesellt sich eine dritte Person dazu, die sich später als der Satan herausstellt. Und man wird sofort in eine Diskussion über die Existenz Gottes verwickelt. Die zweite Ebene, da geht es um eine Liebe zwischen dem Meister, der eigentlich unschwer als Bulgakov selbst zu erkennen ist, und Margarita, die also praktisch bis zu Tod und Teufel zu ihm hält. Die Ambivalenz zwischen Gut und Böse, Tod, Mut, Gier. Im Grunde genommen steckt alles, was Menschen angeht, in diesem Buch. Es ist außerdem ein Buch, das mir beim wiederholten Lesen immer wieder neue Türen öffnet, was ich immer wieder anders lesen kann und wo ich auch nach wie vor immer noch ganz viel Verstecktes entdecken kann. Wenn es etwas gibt, was mir persönlich besonders gefällt, dann ist es vermutlich das Personal in dem Buch. Ein ganz großer schwarzer Kater, der eigenständig Straßenbahn fährt, worüber sich aber gar niemand wundert. Dann sind da fliegende Wildschweine mit Aktentaschen, ein leerer Anzug, der telefoniert. Da ist jemandem der Kopf abgeschlagen worden und der Kopf redet also weiter und redet totalen Unsinn. Und danach muss also, um das Ganze zu überspielen, eine Band anfangen zu spielen. Und die sind alle so vom Wahnsinn gepackt, dass die Band klamaukt. Und mir gefällt das Wort Klamauk so gut und deswegen habe ich das auch in mein neues Bilderbuch eingebaut.
Die Autorin und Illustratorin Nadja Budde über ein Buch ihres Lebens, Michail Bulgakovs Der Meister und Margarita. Und Nadja Budde war ja gestern bei uns mit ihrem neuen Bilderbuch zu Gast. Und das ganze Gespräch mit ihr über die Band, die keiner kennt, können Sie in unserer Audiothek hören.